SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Die Debatte über Lieferungen des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine nimmt wieder Fahrt auf. CDU-Chef Merz hatte das in einem ARD-Interview in Aussicht gestellt, wenn er Kanzler ist. Verteidigungsminister Pistorius von der SPD mahnt dagegen zur Zurückhaltung. Aus Berlin berichtet Georg Schwarte.
Er verstehe nicht, warum es in Deutschland die Neigung gäbe, stets öffentlich über Waffensysteme zu diskutieren. Für die Lieferung von Taurus gäbe es gute Argumente, aber auch viele gute Argumente dagegen. Zur Ankündigung von Merz, das Waffensystem nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern zu liefern, sagte Pistorius am Abend, er kenne keinen europäischen Partner mit einem solchen System, von daher sei es mit der Abstimmung so eine Sache. Die SPD, allen voran der geschäftsführende Kanzler Scholz, stand bis zuletzt einer Taurus-Lieferung ablehnend gegenüber. Der Unionsfraktionsvize Wadefuhl wiederum sagte der Mediengruppe Bayern, er halte eine gemeinsame Entscheidung mit der SPD über eine Lieferung der Marschflugkörper für möglich.
Kein Kontinent erwärmt sich so schnell wie Europa. Darauf verweisen die Weltwetterorganisation WMO und der EU-Klimadienst Copernicus in einem neuen Bericht zum vergangenen Jahr. Details hat unsere Korrespondentin Katrin Hondl.
Schon seit den 80er Jahren ist die europäische Erhitzungsgeschwindigkeit doppelt so hoch wie im weltweiten Durchschnitt. Und 2024 war ein Rekordjahr. 2024 war auch eins der 10 niederschlagsreichsten Jahre in Europa seit 1950. Die Folge? Massive Überschwemmungen. Fast ein Drittel der Flüsse in Europa überschritten laut dem Bericht mindestens die Hochwasserschwelle. 413.000 Menschen waren betroffen, mindestens 335 kamen ums Leben.
Weil es im Südwesten gerade sehr trocken ist, könnte der Wald Probleme bekommen. Das hat der Leiter der Forstbetriebsleitung Odenwald, Dietmar Hellmann aus Schwarzach im Neckar-Odenwald-Kreis, dem SWR gesagt. Friederike Kreutsch berichtet.
Hellmann fürchtet insbesondere um all die jungen Bäume, die eben erst angepflanzt worden sind. Bleibt es weiterhin so trocken, werden die absterben. Die Lage ist nahezu katastrophal, sagt er. Am schlimmsten auf Muschelkalkböden, aber immer noch schlimm genug auch in Odenwald und Neckartal. Bei Heidelberg-Ziegelhausen sind erste Biotope zudem mit Wasser befüllt worden, damit Amphibien überleben können. Außerdem tauchen die ersten Borkenkäfer auf. Bleibt es warm und trocken, haben die Schädlinge ideale Voraussetzungen mit verheerenden Folgen.
Der Deutsche Städtetag fordert von der Pharmaindustrie, mehr für die Abwasserreinigung zu zahlen. Hintergrund sind immer mehr Reste von Kosmetika und Medikamenten im Abwasser. Einzelheiten von Caro Knappe.
Konkret geht es um knapp 9 Milliarden Euro innerhalb der nächsten 20 Jahre. Das benötigen die Städte nach eigenen Angaben, um zusätzliche Reinigungsstufen in ihren Klärwerken einzubauen. Die EU hatte im Herbst beschlossen, dass die Hersteller von diesen Kosten rund 7 Milliarden Euro übernehmen müssen. Doch die Industrie wehrt sich und will das ändern. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags Dedi warnte jetzt in der Neuen Osnabrücker Zeitung, den Endkunden drohten damit höhere Rechnungen. Die Richtlinie dürfe nicht auf Druck der Industrie aufgeweicht werden.
Im Kampf gegen organisierte Banden will US-Präsident Trump auch kriminelle US-Bürger in ausländische Gefängnisse abschieben. Zuvor ging es schon um verurteilte ausländische Straftäter. Ein entsprechendes Abkommen strebe er mit El Salvador an, sagte er beim Besuch von Staatschef Bukele in Washington. Die USA haben seit Trumps Amtsantritt schon mehr als 250 Migranten nach El Salvador abgeschoben. Die US-Regierung beschuldigt sie, Mitglieder lateinamerikanischer Drogenbanden zu sein. Und Trump will der Harvard-Universität in Cambridge Fördergelder in Höhe von umgerechnet knapp 2 Milliarden Euro streichen. Zusätzlich sollen mehrjährige Zuschüsse in Höhe von umgerechnet knapp 53 Millionen Euro eingefroren werden. Grund: Die Elite-Universität hatte sich geweigert, Vorgaben der Regierung umzusetzen. Die hatte von der privaten Uni unter anderem verlangt, die Meinungsvielfalt unter Studenten und Unipersonal zu beenden. Außerdem sollten ausländische Studierende bei Verstößen gegen Verhaltensregeln bei Bundesbehörden gemeldet werden. Wir schauen nach Ungarn. Die rechtskonservative Regierung von Ministerpräsident Orbán drängt Schwulen, Lesben und andere nicht-heterosexuelle Personen weiter an den Rand. Das von der Fidesz-dominierte Parlament in Budapest hat am Montagabend mit 140 Ja- und 21 Nein-Stimmen eine Verfassungsänderung beschlossen, wonach ein Mensch nur als entweder weiblich oder männlich definiert werden kann und öffentliche LGBTQI+-Veranstaltungen künftig untersagt werden. Florian Haas berichtet.
Schon vor einem Monat hatte die Koalition aus Fidesz und KDNP das Paradenverbot im Eilverfahren beschlossen und mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen begründet. Nun also die gesetzliche Grundlage. Trotz lautstarker Proteste und Sitzblockaden vor dem Parlamentsgebäude, zu denen unter anderem die proeuropäische Momentum-Partei aufgerufen hatte. Einige Rechtsexperten halten den Eingriff in die Versammlungsfreiheit für verfassungswidrig. Sie hoffen nun auf ein Verfahren der EU-Kommission. Amnesty International spricht von, Zitat, tief verwurzelter Diskriminierung, Homophobie und Transphobie. Für non-binäre Menschen in Ungarn war es auch aus einem anderen Grund ein schwarzer Tag. In der Verfassung steht nun zusätzlich, dass ein Mensch ausschließlich als Mann oder Frau definiert werden kann. Personen, die mit atypischen Geschlechtsmerkmalen geboren werden oder die sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen als dem bei der Geburt zugewiesenen, sind der neuen Lesart zufolge nicht existent.
Ein Drittel aller Neugeborenen in Deutschland kommt in einer sogenannten Level 4 Geburtsklinik zur Welt. Das sind Krankenhäuser der niedrigsten Versorgungsstufe. Weil in der Regel weder Kinderärzte noch Fachärzte rund um die Uhr vor Ort sind, sollen in diesen Häusern keine Risikoschwangeren entbinden. An diese Vorgaben aber halten sich nicht alle Geburtskliniken, wie Recherchen der ARD zeigen. Das kann für Mütter und Kinder gefährlich sein, berichtet Claudia Gürkow.
Es geht um Frauen mit Schwangerschaftsvergiftung, stark übergewichtige Schwangere und Frauen mit anderen erheblichen Risikofaktoren. Nach der GBA-Richtlinie und fachlichen Leitlinien sollen Risikoschwangere nicht in Level 4 Geburtskliniken entbinden. Der Haken? Die Vorgaben sind Empfehlungen, gegen die teils verstoßen wird. Reporterinnen von BR, MDR, SWR und RBB liegen zu insgesamt 17 Fällen Unterlagen vor. Etwa in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Einige Neugeborene mussten verlegt werden in Krankenhäuser einer höheren Versorgungsstufe, in denen rund um die Uhr Kinderärzte vor Ort sind, wo es eine Kinderintensivstation gibt. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin, Professor Mario Rüdiger, findet, Geburten ohne Kinderarzt dürfte es nicht mehr geben. Er fordert deshalb, dass in Level 4 Geburtskliniken keine Geburten mehr stattfinden sollten.
Wir kommen zum Sport. Zum ersten Mal seit 11 Jahren stehen die Kölner Haie wieder im Finale der deutschen Eishockeyliga. Sie haben das 6. Playoff-Spiel im Halbfinale gegen den ERC Ingolstadt mit 3:2 gewonnen. Die Entscheidung fiel aber erst in der Verlängerung, berichtet unser Sportreporter Burkhard Hupe.
9 Minuten und 4 Sekunden waren gespielt, als Justin Schütz die Scheibe ergatterte in der neutralen Zone, fast vor der Mittellinie noch. Und dann zog er auf und davon und erzielte sein erstes Tor in diesen Playoffs überhaupt. Und danach gab es natürlich kein Halten mehr. Alle waren total erleichtert, denn jeder in der Halle hatte auch gemerkt, Ingolstadt war sehr, sehr dicht dran, dieses Spiel zu gewinnen und damit ein 7. zu erzwingen. Hatte früh durch einen Doppelschlag mit 2:0 geführt, dann aber relativ zeitig den Anschlusstreffer durch Moritz Müller kassiert. Im zweiten Abschnitt fielen keine Tore. Im letzten gelang Gregor McLeod, dem spielstarken Kanadier, mit einem Solo das sehenswerte 2:2. Und in der Verlängerung spielte dann eigentlich nur noch eine Mannschaft und das waren die Kölner Haie. Und die sicherten sich eben durch Schütz das Finale gegen die Eisbären aus Berlin.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wechseln sich Wolken, Sonne und teilweise auch Regen ab. Vereinzelt kann es auch mal Gewitter geben. Die Temperaturen steigen auf 15 Grad im Hochschwarzwald und 22 Grad an der Sieg.
SWR aktuell. Hintergrund.
Denkmalgeschütztes Objekt mit vielseitigem Nutzungspotenzial in bester Lage. Kaufpreis 1 Euro. So steht gerade die ehemalige Thomaskirche im Mannheimer Stadtteil Neuostheim im Netz zum Verkauf. Und es ist bei Weitem nicht die einzige derartige Immobilie. Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche haben immer weniger Mitglieder und sortieren Gebäude aus, weil die sinkenden Mitgliederzahlen zu geringeren Einnahmen führen und weil manche Gotteshäuser auch kaum mehr besucht werden. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wenn die Kirchen schrumpfen? Darüber reden wir diese Woche immer um 6:15 hier in SWR aktuell. Und ich habe vor der Sendung mit dem katholischen Kirchenrechtler und Theologen Thomas Schüller gesprochen. Er ist Professor an der Universität Münster. Und er ist überzeugt, da werden gerade nicht nur ein paar Immobilien abgestoßen, es geht um deutlich mehr. Herr Schüller, Sie sagen, letztlich ist der gesamtgesellschaftliche Zusammenhalt bedroht. Wie meinen Sie das genau?
Das meine ich so, dass in den letzten Jahrzehnten Länder und Kommunen zahlreiche staatliche Aufgaben aus guten Gründen an die Kirchen übertragen haben im Bereich der Bildung, der Pflege. Und nehmen wir nur die Kitas, dann ganz wichtige Daseinsfürsorge für die berufstätigen Eltern. Es ist so, dass die beiden Kirchen zwar hohe Anteile refinanziert bekommen, aber einen gewissen Teil, weil sie nicht als arme Träger anerkannt sind, aus eigenen Mitteln bestreiten müssen. Das sind im Schnitt 10-15% der gesamten Kirchensteuereinnahmen. Und wenn nun die Kirchensteuereinnahmen so wegbrechen, werden sich die Kirchen natürlich stärker auf ihre inneren Bedarfe konzentrieren und diese Staatsaufgaben zurückgeben an die Kommunen, an die Länder. Und dann kommen höhere Aufgaben auf den Staat zu. Und diese kirchlichen Einrichtungen sind ja für ihre hohen pädagogischen Standards bekannt. Und ob die dann so eingehalten werden können auf Zukunft, das ist eine spannende Frage.
Das heißt aus Ihrer Sicht, der Staat muss da in Zukunft einspringen?
Ja, also im Bereich der Kitas läuft dieser Prozess in vielen Bundesländern schon, aber auch im Bereich der Schulen. Es gibt ja in vielen Bundesländern, gerade im Südwesten, das Phänomen der kirchlichen Ersatzschulen, die sehr hoch angesehene Schulen sind, wegen ihrer pädagogischen Standards, ihrer exzellenten Schwerpunktsetzungen. Auch hier ist es so, dass natürlich weite Teile refinanziert werden, weil sie ja anerkannte Ersatzschulen sind, aber 10% der Personalkosten müssen die Kirchen selber tragen. Und nehmen Sie eine Schule mit 100 Lehrer, dann haben Sie mehrere Millionen im Jahr nur für eine Schule. Und das ist auch ein nächster Punkt. Das sind Schulen, die auch von Leuten sehr akzeptiert und geschätzt werden, die gar nicht mehr in der Kirche sind, umgetauft sind, aus der Kirche ausgetreten sind. Und auch hier kommen dann auf die Kommunen und auf die Kreise zusätzliche Belastungen zu. Und das muss dann wieder der normale Bürger, die Bürgerin, durch höhere Abgaben ausgleichen. Was vor allen Dingen aber auch ein Verlust ist an Qualität. Denn diese kirchlichen Einrichtungen haben in der Regel einen hohen Qualitätsanspruch und werden deswegen ja auch von der Bevölkerung sehr geschätzt.
Neben dieser guten Bildungsqualität zum Beispiel, was verlieren wir noch als Gesellschaft? Sie haben ja gesagt, der Zusammenhalt ist bedroht.
Ja, Sie haben eben die Immobilien angesprochen. In gerade ländlichen Regionen, egal wo man in Deutschland ist, sind ja die kirchlichen Immobilien, zum Beispiel die Pfarrheime, die Pfarrzentren, wichtige Orte, wo sich die Bürgerinnen und Bürger treffen können, die nicht mehr mobil sind, die selbst kein Auto haben, wo der Nahverkehr nicht mehr so funktioniert und ausgebaut ist. Das sind also Orte, wo Gemeinschaft gelebt wird, einfach wo sich ältere Leute treffen, junge Familien mit Kindern. Und wenn jetzt auch im großen Maße, und Sie haben das in der Anmoderation deutlich gemacht, auch Immobilien abgegeben werden müssten, weil man sie nicht mehr unterhalten kann, dann verlieren viele auch ländliche Orte ihre Treffpunkte. Und das ist auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf, dass es solche Orte braucht, damit Leute sich treffen können und nicht vereinsamen. Also auch das ist ein Punkt, der für den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt sehr bedrohlich sein kann.
Was heißt das im Umkehrschluss für die Kirchen selbst, wenn solche Angebote, wo Leute zu ihr kommen, wegfallen?
Das heißt, dass sie immer weniger Leute erreicht, dass sie eigentlich ihrer ursprünglichen Botschaft auch nicht nachkommt. Also dass der Erfolgsschlüssel für das Christentum ist ja, dass sie selbstlos nicht danach schauen, ob jemand Mitglied dieser Kirche ist oder nicht, sich um den Nächsten kümmert. Und das ist eine spannende Frage, übrigens, die innerhalb der Kirchen sehr kontrovers diskutiert wird. Sollen wir auf Zukunft quasi für die Allgemeinheit da sein? Oder sind wir nur noch für unsere eigenen Leute da, nur für unsere eigene, immer weniger werdende Klientel? Da wird ein großer Streit ausgefochten in der Kirche. Die einen sagen, nee, nutzt das weniger Geld ist nur noch für kirchliche Belange. Die anderen sagen, nee, wir sind selbstlos für die Gesellschaft da. Aber dieser Streit ist noch nicht entschieden.
Sagt der Theologe und Kirchenrechtler Thomas Schüller. Morgen spreche ich in unserer Serie dann mit dem Ökonomen und Theologen Ulrich Hemel darüber, ob die Kirchen Bereiche ignorieren, in denen sie eigentlich weiterhin erfolgreich sind.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Kann sich Friedrich Merz Anfang Mai wie geplant zum Kanzler wählen lassen? Ab heute wird es in dieser Frage nochmal ein bisschen spannend, denn beim Koalitionspartner SPD startet der Mitgliederentscheid. Bis zum 29. April können die Genossinnen und Genossen online abstimmen, ob sie für den Koalitionsvertrag sind. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert über den Einfluss der SPD-Basis auf unser Land.
Auf der einen Seite ist das ja eine super Sache. Demokratie pur, loben sich die Sozialdemokraten. Hier wird nicht von oben durchregiert, hier redet die Basis mit. Das heißt aber auch, wenn man das mal runterrechnet, die neue Bundesregierung hängt von dem mehrheitlichen Ja von nur 71.000 SPD-Mitgliedern ab. Nur so viele müssen nämlich mindestens mitmachen, damit das Votum gilt. Bei 83 Millionen Deutschen ist das ganz schön viel Macht, die da diese paar SPDler bekommen. Wenn die keine Lust auf Schwarz-Rot haben, gucken auch alle anderen Millionen in die Röhre. Noch spannender wird das dadurch, dass die Jusos mit Nein stimmen wollen. Die Jusos, das sind 70.000 stramme, junge Genossinnen und Genossen. Wenn die alle Nein sagen, ist das schon ein ziemliches Pfund auf der Waage. Ich denke aber, die meisten anderen in der SPD finden das ganz gut, was da für die Sozialdemokraten im Koalitionsvertrag rausgesprungen ist. Für die eigentlichen Verlierer dieser Wahl, 7 Ministerien und ziemlich viele Inhalte, das dürfte für ein Ja reichen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Und wir wollen jetzt nochmal ausführlicher auf den heute beginnenden Mitgliederentscheid bei der SPD schauen. Die Parteispitze bemüht sich, die Basis vom Koalitionsvertrag zu überzeugen, zum Beispiel gestern Abend bei einem Treffen in Hannover. Anne-Kathrin Mellmann berichtet.
Auf einer sogenannten Dialogkonferenz in Hannover erntete Parteichef Lars Klingbeil großen Applaus für seinen Appell an das Verantwortungsgefühl der Genossen. Die SPD habe sich nie vor Verantwortung gedrückt und sollte diesen Weg weitergehen. Die Parteiführung verteidigte den Koalitionsvertrag und betonte Verhandlungserfolge, wie ein stabiles Rentenniveau und 15 Euro Mindestlohn. Die ablehnende Haltung der Jusos nehme sie ernst. Die SPD-Parteispitze wies mehrfach auf fehlende Alternativen zu einer schwarz-roten Koalition hin und warnte vor einem weiteren Erstarken der AfD.
In New York beginnt heute die Neuauflage des historischen MeToo-Prozesses gegen den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein. Weinstein war vor 5 Jahren wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Vor einem Jahr wurde das Urteil allerdings wieder gekippt. Aus New York berichtet Martin Ganselmeier.
Weinsteins Verurteilung zu 23 Jahren Haft wurde als juristischer Meilenstein und gesellschaftlicher Fortschritt gefeiert. Umso größer der Schock in der MeToo-Bewegung, als das Urteil vor einem Jahr von einem Berufungsgericht in New York annulliert wurde, wegen schwerer Verfahrensfehler, weil damals Aussagen von Zeuginnen zugelassen wurden, die nicht Teil der Anklage waren. In der Neuauflage des Verfahrens müssen nun die beiden Hauptzeuginnen erneut aussagen. Eine Schauspielerin, die Weinstein Vergewaltigung vorwirft, und eine Produktionsassistentin, die von Weinstein zum Oralsex gezwungen worden sein soll. Zusätzlich umfasst die Anklage einen dritten Fall. Weinstein behauptet, die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich erfolgt. Mit einem Urteil wird in 4 bis 6 Wochen gerechnet. Doch selbst nach einem Freispruch in New York dürfte Weinstein das Gefängnis nicht verlassen. In einem separaten Verfahren in Los Angeles war der Filmproduzent bereits zu 16 Jahren Haft verurteilt worden.
Hoffen auf ein Wunder, heißt es heute für Borussia Dortmund im Viertelfinalrückspiel in der Fußball-Champions League. Nach der desaströsen Vorstellung im Hinspiel in Barcelona mit der 0-4-Niederlage will sich der BVB heute zumindest besser präsentieren. Aus der Sportredaktion berichtet Daniela Müllenborn.
Das Weiterkommen wäre wahrscheinlich das größte Wunder in der Geschichte von Borussia Dortmund, glaubt Sportchef Lars Ricken. Ziel ist es deshalb in erster Linie, sich nicht noch einmal so zu präsentieren wie im Hinspiel in Barcelona und als Vorjahresfinalist zumindest in Würde auszuscheiden. Vorrang hat für die Dortmunder jetzt sowieso die Aufholjagd in der Bundesliga. Nach zuletzt 2 Siegen und einem bemerkenswerten Unentschieden beim FC Bayern ist die schon verloren geglaubte Qualifikation für die Champions League doch wieder in Reichweite gerückt. Ein Sieg gegen den FC Barcelona soll dafür weiteren Rückenwind geben.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.